Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das Thema für den Gottesdienst, für die Predigt habe ich überschrieben: Christsein führt zu Konflikten, und ich nehme den Predigt oder den Text für heute so ein wenig als Hintergrund. Die Rahmenverse, darauf werde ich den Schwerpunkt setzen. Aber bevor wir auf die Konflikte zu sprechen kommen, möchte ich zuerst sagen, dass Christsein nicht zuerst zu Konflikten führt, sondern zu etwas Wunderbarem, zu etwas sehr Schönem, nämlich es ist das Schönste, davon bin ich zutiefst überzeugt, das Schönste ist es, Gott zu entdecken und mit ihm zu leben. Das ist wirklich das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und mit ihm verbunden zu sein. Ich erinnere an das Lied von der letzten Woche von Gerd Herstegen, eine der schönen Strophen: dass du mich stets umgibest, dass du mich herzlich liebest und rufst zu dir allein, dass du vergnügst alleine, so wesentlich, so reine, lass früh und spät mir wichtig sein. Bisschen salopp ausgedrückt, es ist wirklich ein Vergnügen, Christ zu sein. Es vergnügt wirklich zutiefst innerlich. Und das ist das Allerwichtigste vor allen anderen Menschen, auch vor Ehepartner und Kindern und Eltern. Die Pyramide muss klar sein: über mir ist nur Gott und neben mir dann eventuell die anderen. Wenn das klar ist, dann fließt Segen in mich hinein und ich kann für alle anderen da sein, selbst wenn sie in der Familie zu Fremden und Feinden werden. Und ich gebrauche sie nicht mehr und ich brauche sie in der Tiefste für mein Lebensglück nicht, ich kann ihnen dienen. Und deswegen ist Christsein etwas so unglaublich Schönes und Befreiendes und Herrliches. Das war und ist die Hoffnung aller Christen zu allen Zeiten, auch in Zeiten der Verfolgung gewesen oder in Konflikten. Wenn ich heute von Konflikten rede, dann nicht Konflikte, die wir leider auch haben, aufgrund unserer Hartherzigkeit, aufgrund unserer manchmal christlichen Miesepetrigkeit, aufgrund mancher Erkenntnisse, die wir haben und die wir für den Willen Gottes halten, aber die doch ehrlich gesagt nur verschroben sind, sondern heute geht es wirklich darum, dass ich etwas an Widerstand erfahre, wenn ich Jesus und seinem Wort treu bin. Es soll um die Widerstände gehen, die wir als Christen erfahren in einer, wie ich zunehmend wahrnehme und einige mit mir auch sagen, nachchristlichen Gesellschaft. Wir sind in einer nachchristlichen, einer postchristlichen Gesellschaft. Konflikte, Widerstand, das steckt in dem ersten Satz des Predigttextes: Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist ja einer dieser Sätze, wo man denkt, huch, ist das der liebe Herr Jesus? Freilich ist dieser Satz nicht so zu verstehen, wie man ihn zunächst meinen könnte, ihn zu verstehen, nämlich, dass Jesus jetzt das Schwert schwingt. Das würde allem widersprechen, was er gelehrt hat. Liebet eure Feinde, nicht haut mit dem Schwert rein. Oder wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, dann zuckt das Schwert und hau ihn runter. Nein, halt ihm auch noch die linke hin. Zum Wesen des Christentums gehört, dass wir als Christen keine körperliche Gewalt ausüben, um den Glauben zu verbreiten. Noch nicht einmal verbale. Und wenn Christen das doch machen, wie etwa bei den Kreuzzügen, dann haben sie das nicht getan, weil das in der Bibel steht, sondern weil sie die Bibel nicht kannten. Das ist die Wahrheit. Denn kaum einer kannte damals die Bibel. Sie waren leicht manipulierbar. Als Petrus in der Nacht vor Jesu Tod das Schwert zückte, weist Jesus ihn aufs Schärfste zurück: Steck das Schwert weg. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert heißt, darüber sind sich alle Ausleger weitgehend einig, ihr, die ihr zu mir gehört, sollt nicht das Schwert führen, sondern euch wird das Schwert treffen. Das ist der Sinn dieses Satzes. Der Hintergrund war der: Die Jünger hatten die Hoffnung, dass der Messias ein Friedensreich aufrichtet. Wir hoffen, dass, wenn Jesus wiederkommt, hoffentlich bald. Aber bis dahin gilt für Christen damals und heute: Noch gibt es den innerweltlichen Frieden nicht. Jesus erfuhr selber das Schwert. Er ist hingerichtet worden. Obwohl er der friedliebendste Mensch war, der je auf der Welt lebte, erfuhr er Hass. Und er sagt zu seinen Jüngern: Wundert euch nicht, haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen. Das ist das Normale. Ihr werdet Schwerterfahrung machen. Johannes der Täufer wurde durch Schwert enthauptet. Von Herodes Agrippa den Ersten, der während der ersten Zeit der ersten Christen König von Roms Gnade in Israel war, heißt es, er ging mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, einer der 12 Jünger, ließ er enthaupten mit dem Schwert. Ihr werdet Schwerterfahrung machen. Sie erlebten, Jesus treu zu sein, kann den Tod zur Folge haben. Wie heute, wie gesagt, noch etliche erfahren. Und sie lebten einzig und allein von dieser Wirklichkeit. Wer das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. In der anderen Welt. Wir haben das nicht zu befürchten. Wir bekommen aber zunehmend doch so etwas wie Gegenwind in unserer nachchristlichen Gesellschaft. Und dieser Gegenwind oder dieses Sturmtief hat nicht den Namen Ignaz oder Hendrik, wie aktuell die beiden Sturmtiefs heißen, sondern dieses Sturmtief hat den Namen Toleranz. Und hinter diesem Sturmtief, das wird gleich deutlich, verbirgt sich noch ein anderes, das der wirkliche Orkan ist. Und dieser Wind, dieses Sturmtief, kämpft mit dem Hoch des Heiligen Geistes, dem Geist der Wahrheit. Warum gibt es diesen Gegenwind? Warum schlägt zum Beispiel Christen, die beim Marsch fürs Leben teilnehmen, ein Marsch, der sich für das Recht des ungeborenen Lebens eintritt, zum Teil abgründiger Hass von den Gegendemonstranten? Man die Bilder sieht, ist wirklich richtiger Hass da. Abgründiger Hass. Und ich habe gedacht, es lohnt sich mal, dem nachzugehen, auch wenn wir das hier in Halfa persönlich nicht spüren. Aber wir gucken ja Tagesschau und heute Nachrichten. Dieser Widerstand wird, zumindest ist das ein Grund, hervorgerufen durch ein anderes Schwert, das Jesus sehr wohl braucht. Es ist das sogenannte zweischneidige Schwert seines Wortes. Denn messerscharf benennt Jesus die wahre Situation aller Menschen vor Gott, die da ist: Kein Mensch, auch du und ich nicht, hat, wie er ist, ein Zugangsrecht zu Gott. Denn Gott ist rein und heilig und wir nicht. Wir haben keine Rechte, zu Gott zu kommen. Schon alleine das ist sehr kränkend für den modernen, noch mehr für den modernen, selbstbewussten, humanistisch eingestellten Menschen. Trotzdem kein Recht. Schon allein das erregt heftigsten Widerspruch. Doch Jesus bleibt dabei und setzt noch einen drauf. Ich bin der Einzige, der euch nicht nur wie ein anderer Religionsgründer einen Weg zu Gott zeigt, sondern ich bin es selber, der Weg ist. Ihr braucht mich, um zu Gott zu kommen. Ich bin der Weg. Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich zeige euch einen Weg und den geht, oder man sagt, ich bin der Weg. Ich bin das Leben und gebe Leben. Ich bin die Wahrheit. Und ich gebe euch die Wahrheit, so wie ich sie sage, denn ich kenne Gott wie keiner. Ich bin die Tür, das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir haben uns so an die Sätze, so als Wohlfühlsätze gefunden, aber ich bin die Tür, nicht Mohammed, nicht Buddha. Das führte dazu, dass die Reformation sagte, solus Christus, allein Christus. Und allein das Vertrauen zu ihm rettet. Und wir müssen doch sagen, wer sich auf diesen Jesus einlässt, der merkt, so ist es. Der gibt wirklich ein Leben, so schön, wie es keiner geben kann. Denn er ist die Liebe und die Gnade und die Barmherzigkeit. Und mit ihm verbunden zu sein, ist mir so wichtig, dass selbst wenn die nächsten Menschen mich davon abbringen, ich ihm lieber treu bleibe als meinen Eltern, meiner Frau und meinen Kindern. Das hat zu der Erkenntnis und zu dem Bekenntnis geführt, in keinem anderen ist das Heil als nur im Namen Jesus. Keiner wird gezwungen, das anzunehmen. Aber das ist die Botschaft und die Jesu-Botschaft und die Botschaft der Kirche seit 2000 Jahren. Dagegen gab es schon immer Widerstand. Paulus sagt, die einen verlachen das und sagen, du hast einen Schuss, und die anderen ärgern sich und bekämpfen es. Widerstand gab es schon immer. Heute erhebt sich gegen diese Botschaft der Christen gesellschaftlicher und, man muss was sagen, durch verwirrte Schwestern und Brüder auch innerkirchlicher Widerstand, der immer stärker wird und auch zunehmend zu rechtlichen Konsequenzen führt. Heute besteht der Widerstand nicht mehr darin, dass man diese Botschaft für blöde und argumentativ hält und argumentativ dagegen kämpft, damit kann man gut leben, sondern zunehmend darin, dass ich diese Botschaft gar nicht mehr sagen darf. Das ist ein qualitativer Unterschied. Äußerungen wie, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, gelten als diskriminierend gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen, als intolerant. Unter der Hand hat sich nämlich dieser wichtige und auch durch den christlichen Glauben hervorgebrachte Toleranzbegriff in der Gesellschaft verwandelt. Toleranz, das wissen Sie, bedeutete ursprünglich, die Meinung eines anderen, die ich nicht teile, zu ertragen und zu dulden. Tolerare heißt dulden. Das war die ursprüngliche Bedeutung. Hör mal, und das machen wir doch jeden Tag, ne? Alle anderen haben doch Unrecht und ich muss die ertragen. Und wir ertragen sie mehr oder weniger. Na, ist ein bisschen scherzhaft jetzt, ne? Also, das ist die ursprüngliche Bedeutung. Ich erdulde die Meinung, die ich nicht teile, und ich gebrauche weder körperliche noch verbale Gewalt, um meine Meinung gegen die der anderen durchzusetzen. Keine Gewalt. Das ist tolerieren. Heute gilt aber zunehmend schon nur noch als tolerant, wenn ich bestimmte Meinungen teile. Es wird erwartet, dass ich die Meinung teile. Schon wenn ich etwas anderes sage, bin ich intolerant und diskriminiere ich. Wenn ich zum Beispiel sage, dass nach dem christlichen Verständnis Gott den Menschen als Mann und Frau nach seinem Bild geschaffen hat, als Mann und Frau, und dass deswegen es auch am besten ist, wenn ein Kind einen Papa und eine Mama hat, dann gilt das gesellschaftlich und zunehmend auch im innerkirchlichen Diskurs als intolerant und diskriminierend. Interessant ist auf diesem Hintergrund eine aktuelle Diskussion. Einige haben sie vielleicht mitbekommen, ich vermute die meisten aber nicht. Ich zeige Ihnen ein Bild. Das ist die Kuppel des Berliner Stadtschlosses. Sie müssten sie jetzt sehen. Man kann sie hier, glaube ich, ganz gut sehen. Im Livestream geht so. Das ist die Kuppel des Berliner Stadtschlosses. Sie trägt eine Inschrift, die hier auf dem Bild in diesem blauen Band angedeutet ist. Und ich habe sie deswegen nochmal ausführlicher hingeschrieben. Da heißt es auf dieser Inschrift, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, wir würden heute sagen, als im Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Sie kennen das Stadtschloss, das steht auf der Museumsinsel in Berlin. Ist, glaube ich, jetzt gerade frisch renoviert. Im Namen der Toleranz will das Humboldt-Forum also die Museumsverwaltung, nun eine erklärende Tafel anbringen lassen, auf der es heißen soll, ich zitiere, alle Institutionen im Humboldt-Forum distanzieren sich ausdrücklich von dem Allgemeingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums, den die Inschrift zum Ausdruck bringt. Noch wird nicht beantragt, die Inschrift zu entfernen. Noch wird im alten Sinne toleriert. Allerdings ist das Klima so, dass man meint, darauf extra hinweisen zu müssen. Es ist neu. Fast zu der gleichen Zeit gab es in Köln die Entscheidung, dass den 45 Moscheegemeinden der Muezzinruf erlaubt wird, der folgenden Inhalt hat. Wir sehen eine Moschee und den Inhalt des Muezzinrufs. Allah ist am größten, es gibt keinen Gott außer Allah. Ich bin gespannt, ob säkulare Vertreter beantragen, dass sie daneben auch jemanden hinstellen, der nach jedem Muezzinruf ausruft, wir distanzieren uns ausdrücklich von dem Allgemeingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Islam, der durch diesen Muezzinruf zum Ausdruck kommt. Ich bin mir wohl bewusst, dass das eine ein religiöses und das andere ein staatliches Hoheitsgebiet ist. Aber es kommt mir auf den Geist an. Eigentümlich ist, dass der Kölner Stadtanzeiger diese Entscheidung feierte mit der Überschrift zu einer Umfrage, Köln ist noch offener als andere Städte. Und Berlin? Und das Humboldt-Forum? Es geht mir nicht darum, Christentum und Islam gegeneinander auszuspielen. Ich frage nur, was passiert da gesellschaftlich, dass man das eine als intolerant bezeichnet und das andere als weltoffen. Könnte es sein, dass sich entsprechende Kreise noch nie mit dem Inhalt des Muezzinrufs und auch nicht mit dem innerweltlichen Anspruch des Islam beschäftigt haben, der durchaus innerweltliche Herrschaftsansprüche hat, während Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das sagt er dem staatlichen Verträger, von dem er hinterher hingerichtet wird. Er übt keinen Widerstand. Wir merken, nachchristliche Gesellschaft, einen besonderen Gegenwind gegen das Christentum. Nun könnte man noch verstehen, wenn ein säkularer Staat an öffentlichen Gebäuden christliche Zitate kritisch hinterfragt. Kann er ja tun, finde ich. Aber noch eigentümlicher ist, dass auf diese beiden Sachverhalte innerhalb unserer evangelischen Kirche so reagiert wird. Heinrich Bedford Strom, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche von Deutschland, also unser höchster Repräsentant, hat mit dem Muezzinruf keine Probleme und sagt, wenn das in Köln als integrativer Teil eines religiösen Lebens gesehen wird, dann ist dagegen nichts zu sagen. Okay, man könnte auch als Christ vielleicht noch einen anderen Akzent setzen, aber er setzt diesen. Noch weiter geht aber der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, ich kann nichts dafür, dass die so heißt, Christian Stäblein, der zur Inschrift auf dem Berliner Stadtschloss sagt, das habe ich extra nochmal aufgeschrieben, intolerante Exklusivitätsansprüche sind auch als historische Zitate gefährlich und brauchen Gegenbilder. Man muss sich schon über diese Sätze eines Bischofs wundern. Wohlgemerkt, ich spreche ihm und keinem den guten Willen ab, durch solche Äußerungen zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen zu wollen. Das, glaube ich, wollen sie wirklich. Aber es sind gleich mehrere Sachen, die mich nachdenklich machen. Zum einen, das ist nur eine Klammerbemerkung, könnte man fast sagen, zum historischen Kontext. Vermutlich hat König Friedrich Wilhelm IV. Dieses Zitat selber ausgesucht, er war ein gläubiger Christ. Ich frage, damit sage ich nicht, dass er alles richtig gemacht hat, darum geht es nicht. Ich frage, ist es nicht gut, wenn Regierungschefs wissen und es ihrem Volk sagen, dass sie und alle einmal ihre Knie vor dem wahren König beugen müssen und alles vor ihm verantworten müssen. Wir sehen nochmal das Zitat. Ist es nicht gut, wenn gegen alle menschlichen Herrschaftsansprüche hier einer bekennt als Regierungsoberhaupt, nicht ich bringe das Heil, sondern Jesus. Und ja, ich und ihr alle, wir müssen einmal uns verantworten vor ihm und die Knie beugen. Ich habe viel mehr Angst vor den Regierungschefs, die das nicht tun. Zum anderen, es ist nicht irgendein historisches Zitat, sondern es sind Kernaussagen des Neuen Testaments. Ja, die Aussagen sind exklusiv, weil Gott exklusiv ist, weil Jesus exklusiv ist. Wieso aber sind diese Exklusivitätsansprüche intolerant und gefährlich? Nicht Jesus ist gefährlich, sondern Menschen, die ihre Knie nicht vor ihm beugen. Und kein Mensch wird gezwungen, das zu glauben. Keiner. Kein Mensch. Du kannst, wie es Paulus sagt, über diese Sätze des Neuen Testaments lachen und sie beiseite tun. Keiner wird gezwungen. Ja, Jesus hat einen Anspruch, den keiner hat. In dem Sinne ist er exklusiv. Das biblische Wort für exklusiv heißt übrigens heilig. So könnte man exklusiv übersetzen. Heilig. Ja, es geht um den heiligen Gott, dessen Sohn ist er. So bezeichnen ihn als erstes im Matthäus-Evangelium die Dämonen, sie haben es erkannt. Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes, der exklusive Gottes. Dessen Wort ist er. Seine Worte sind heilige Worte und deswegen nennen wir das Zeugnis über ihn die Heilige Schrift. Ja, Jesus ist einmalig, exklusiv aus dem Himmel herabgekommen und du kannst dieses Wort ablehnen. Ja, du kannst ihn töten, sogar die Zeugen dieser Worte töten. Wir wehren uns nicht, wir erdulden das, wir sind tolerant. Tausende von Christen leiden und sterben aktuell dafür und beugen ihre Knie allein vor Jesus und sterben deswegen. Und ein Bischof nennt das einen gefährlichen Exklusivitätsanspruch. Die einzigen, für die es gefährlich ist, sind die Christen. Entschuldigung, wenn ich das an dieser Stelle einmal so deutlich sage. Aber in Wahrheit geht es bei der ganzen Diskussion um Toleranz um eine andere und tiefere Frage hinter dem Sturmtief. Es geht in der Tat, und das fühlen die Menschen sehr wohl, um eine Infragestellung des heutigen Glaubens in der westlichen Welt. Und das Glaubensbekenntnis der westlichen Welt sagt, ich bin der Herr mein Gott und es gibt keine anderen Götter neben mir. Das ist das Glaubensbekenntnis der heutigen Zeit. Ich bin der Herr mein Gott und es gibt keine anderen Götter neben mir. Das ist der wahre Konflikt. Nur mit dem einen Unterschied, der heutige Glaube an das eigene Ich hat eine intolerante Ergänzung. Ich bin der Herr mein Gott und es gibt keine anderen Götter neben mir und ich dulde auch keine neben mir. Darum geht der Kampf in unserer Zeit. Gesellschaftlich wird diese neue Glaubensbekenntnis auf allen Ebenen unglaublich rasant umgesetzt und vor allem in Kreisen unserer evangelischen Kirche unterstützt. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Die ursprünglich aus menschlicher Not geborene Diskussion über Abtreibung ist längst zu einem Menschenrecht auf Abtreibung geworden, auch wenn das leibliche Leben der Mutter nicht in Gefahr ist. Und es wird durchgedrückt in den Ländern, wo dieses Recht nicht durchgesetzt wird, wird die Hilfe, die finanzielle Hilfe der UN gekürzt. Allein der Papst wagt noch davon zu sprechen, dass der Staat hier Mord legalisiert. Aber dann wird dem Papst natürlich Intoleranz vorgeworfen. Jetzt gibt es in der Diskussion um das Lebensende, die Diskussion auf das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, eine ähnliche Dynamik. Was aus der Not schrecklich leidender Menschen geboren wurde, hat eine eigene Dynamik bekommen. Zitat Focus Online vom Februar letzten Jahres. Es ist ein Urteil von enormer gesellschaftlicher Tragweite. Die Karlsruher Richter stellen klar, jeder hat das Recht, selbstbestimmt zu sterben, auch mit Hilfe Dritter. Das gilt nicht nur für Kranke. Es ist ja logisch, wenn es keinen Gott gibt, dann bin ich konsequenterweise mein Gott. Ich bestimme über Anfang und Ende des Lebens. Über Anfang und Ende des Lebens in mir und mit mir. Wie anders das christliche Gebet. Anfang und Ende liegen bei dir, Herr, füll du meine Hände. Welcher Trost geht verloren aus der Menschheit, wo ich nur noch bei mir bin? Welche Kraft, welcher Friede geht verloren in unserer Gesellschaft? Anfang und Ende liegen bei dir, Herr. Und jetzt sterbe ich und gebe mein Leben dir zurück. Wir leben, liebe Schwestern und Brüder, das war heute mal mein Anliegen, entschuldigen Sie, wenn ich das mal so eingebracht habe, in einer Zeit gewaltiger Umorientierung. Und weil im Westen die Macht sitzt, hat es auch Folgen für die ganze Welt, die wirtschaftliche Macht sitzt. Wie sollen wir als Christen damit umgehen? Drei Punkte ganz zum Schluss, ganz schnell. Erstens, wir sollten uns nicht wundern. Jesus sagt oder fragt, werde ich noch Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Haben Sie mich gehabt, wer hasst, werden Sie euch hassen. Wundert euch nicht. Zweitens, wir sollen die falschen Ansichten klar benennen, unserer Meinung nach falschen Ansichten, aber die Menschen lieben, die diese falschen Ansichten vertreten. Jesus teilt nicht die Ansichten des Islam oder des Atheismus, aber er liebt jeden Moslem und jeden Atheisten und stirbt für ihn. Gott bewahre uns vor jeder Gewalt, auch mit Worten. Was manchmal auch von frommen Christen an gewaltsamen Worten überkommt, erschreckt mich. Er bewahre uns vor Menschenverachtung. Es sind Menschen, die Jesus liebt, auch wenn sie unserer Meinung nach falsche Ansichten haben. Und drittens, wir sollten uns an Gott freuen und nicht depressiv werden, vielleicht einige, wenn sie merken, das wird alles so anders hier. Das christliche Abendland ist vorbei und so, ist vermutlich vorbei. Aber Mensch, nicht das christliche Abendland war meine Freude, sondern Jesus. Er ist unser Friede. Die Losung für den heutigen Text habe ich gerade noch mal zufällig gelesen. Ich muss mal eben kurz hier gucken. Lautet: Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darauf sich zu besinnen, ihn anzubeten und für die Menschen zu beten, das ist unsere größte Aufgabe. Und diese Freude kann uns niemand nehmen. Und sie soll das letzte Wort haben. Und Jesus, der sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer aber das Leben und von mir aus auch nur das äußere Ansehen verliert um meinetwillen, wird das wirkliche Leben finden. Mich. Amen.